Hallo, liebe Freunde des Filmgeschmacks. Meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, weil ich das ganze Wochenende noch an einem sehr lauten Ort arbeiten musste. Aber das bringt mich trotzdem nicht davon ab, diesen Podcast zu schneiden, denn wir sprechen diese Woche über Deadpool und Wolverine. Das hat wahrscheinlich jeder Podcast, der sich mit Filmen beschäftigt, auf dieser Erde getan. Aber wir haben auch super krasse Geheimtipps, denn Johannes hat Exhuma gesehen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 226 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, und ja, wir haben eine Menge Filme vor uns. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten mit, denke ich mal, dem erfolgreichsten Film des Jahres rein. Der, ich glaube, der beste, Grossing, also Einnahmen in R-Rated, bestes Weekend, sechstbester Film ever oder so, Deadpool und Wolverine. Hat auf jeden Fall eine Menge Rekorde gebrochen.
Ja, wäre fast nicht abzusehen. Naja, doch so ein bisschen erwartet war es schon.
Ja, ne, also ich war mir die ganze Zeit eigentlich bewusst, so Marvel ist momentan echt am Abkacken und der Einzige, der überhaupt was kann, ist Deadpool. Und da macht sich der Film auch die ganze Zeit eigentlich drüber lustig. Ja, okay, ich würde sagen, Deadpool ist Deadpool 1 und 2 bloß mit noch mehr Cameos und noch mehr Fanservice.
Ja, eigentlich ist das nur noch Cameos und der Rest ist mehr oder weniger Blödsinn.
Ja,
aber gut, das ist halt Deadpool, ne? Also, was erwartet man?
Ja, im Grunde ist da wirklich so eine 0815-Story drüber gestülpt und ja, es wird auf Fox rumgehackt, es wird auf Disney rumgehackt, es wird auf verschiedene Schauspieler rumgehackt, es wird auf die Marvel-Lore rumgehackt.
Es wird ganz viel auf Marvel rumgehackt, ja.
Es wird sehr viel auf Marvel rumgehackt, ja.
Das ist eigentlich wohl amüsant zu sehen, dass ein Film die ganze Zeit sagt, wie dumm doch Marvel ist und ist selbst einer davon.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Mehr kann ich auch eigentlich gar nicht sagen, weil normalerweise bin ich ja kein Freund von so diesen cheap Remember-Berries. Aber der Film gibt sich auch gar keine Mühe, es zu verstecken. Der sagt einfach eigentlich direkt von Beginn an, okay, jetzt kriegt ihr 2 Stunden lang Nostalgie, Anspielung und Fanservice und lebt damit. Und dann kann ich mich drauf einlassen. So, dann gucke ich halt so einen blöden Film im Grunde, aber wo ich die ganze Zeit sagen kann, den kenne ich, den habe ich damals gesehen. Und ja, das macht der Film halt per excellence.
Natürlich immer mit, also bei mir, mit der Hoffnung, dass der im Marvel-Universum keine größeren Wellen schlagen wird. Lore-technisch. Weil, ich habe schon ein paar Mal jetzt gezählt, diese Time-Variant, wie heißt sie? TVA?
TVA.
TVA. Ich finde die extrem scheiße.
Ja, die haben sie halt eingeführt. Ich meine.
Ja, Marvel, Multiversum wollten ja alle haben. Ist schon fein.
Ist schon scheiße.
Das war ja gewünscht.
Ja, aber war schon scheiße.
Aber ja, hätten sie uns nicht geben sollen, weil scheiße ist.
Ja, das Problem ist, ich glaube, Marvel ist einfach in der Situation, Disney weiß selber, wie scheiße Marvel gerade läuft. Und dass die einfach nicht vorankommen seit Endgame. Und deswegen kommen ja jetzt auch so Leute zurück wie einen Robert Downey Jr.
Aber ist das dann so ein Eingeständnis dafür? Ja, wir können es anders nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist sowohl im Management als auch den Aktionären relativ Wumpe.
Ja, gehe ich
stark. Also das ist ja jetzt nicht so ein Künstler, der sitzt und sagt, nein, sie haben meine neue Kunst nicht angenommen, sondern da sitzt ein gefühlt eine Armee von 400 Analysten, die sagen, ja, dann geben wir halt dem Tony-Mann, dem Ruby, dem Rubidoni Junior, nochmal 100 Millionen, Bar Cash auf Kralle und dann geht wieder los.
Ja,
dann
machen wir wieder vergesst Geld. Nicht die Windmühle.
Ja.
Vergesst nicht die Windmühle, die kriegt ja auch noch. Ja. Du, ich weiß nicht, ich würde auch nicht ablehnen, wenn ich so viel Geld kriege. Ja, er hat jetzt gezeigt, dass er schauspielern kann, hat sich seinen Oscar abgeholt.
Was ich aber nicht verstehe, ist, ich meine, die San Diego war ja jetzt, ne? Ja, die San Diego Comic-Con. Da gab es ja eine Menge News. Da gab es ja auch diesen Harrison Ford als roter Hulk. Da kann da kann man, glaube ich, eigentlich ganz schön sehen, dass alle Leute einfach alles für Geld machen, weil Harrison Ford war ja immer bekannt dafür, dass er gesagt hat, er findet seine Franchise-Filme eigentlich gar nicht mehr so geil, weil alle reden nur darüber. Und anstatt dann aber mal wirklich, keine Ahnung, Acting-Film mitzumachen, denkt er sich so, ja, jetzt noch mal zum Abschluss so eine Runde durchs Marvel Cinematic Universe drehen.
Also, wenn ich dementsprechend kleiner Darsteller wäre, hätte ich ja gesagt, so, das Geld, dann bist du abgesichert. Aber ich glaube, Harrison Ford hat genug Geld.
Ja, das meine ich ja.
Den kann man schon mal vorwerfen, dass du brauchst nicht über deine Franchise-Auftritte renten, wenn du auch immer wieder mitmachst.
Ich meine, Hugh Jackman ist ja, glaube ich, ein guter Freund von Ryan Reynolds. Und ich kann mir vorstellen,
dass... Ich glaube, Hugh Jackman ist der beste Freund von jedem.
Ja, und ich glaube, der hat einfach Bock drauf gehabt. Ich glaube, der hat einfach Bock drauf gehabt. Also natürlich, der hat unfassbar viel Geld bekommen. Aber ich glaube, der dachte sich einfach, boah, warum nicht? Ich habe einfach Bock, ein bisschen schön mit meinem Buddy Ryan Reynolds da abhängen. Ein bisschen rumspielen.
Ich bin mir aber bei Hugh Jackman auch sicher, dass er einfach niemand mehr was beweisen muss.
Nee, muss er auch nicht.
Der hat ja selbst schon gezeigt mit Logan, dass er selbst in einem Superhelden-Franchise einen krassen Film oder eine krasse Leistung rausbringen kann. Natürlich brauchst du auch immer den richtigen Regisseur dafür. Also ist ja Grundvoraussetzung, dass da überhaupt was Großes raus werden kann. Aber eigentlich, also Hugh Jackman-Filme sind eigentlich alle grundsolide.
Der Regisseur vom aktuellen Deadpool war ja Sean Levy. Ist der Typ hinter Free Guy, Wheel Steel, Nachts im Museum, The Adam Project. Also,
So, wenn man storytechnisch und Ryan Reynolds technisch was Neues sehen möchte, dann sollte man sich keinen Sean Levy-Film angucken, weil der inszeniert seit 2015, glaube ich, permanent Ryan Reynolds so.
Aber das ist auch ein klassischer Ryan Reynolds-Film, ne? Also, er spielt halt wieder, Deadpool.
Ja, oder Free Guy oder Adam Project. Ich weiß nicht. Ja, aber der Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds.
Auch wenn es alles albern ist, aber dieser Gewaltgrad gefällt mir eigentlich. Also jetzt könnte man den wahrscheinlich auch mal in einem etwas ernsteren Setting einbauen, aber mir hat der sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, dass Disney überhaupt so einen Gewaltgrad zulässt, weil alle so wissen, das ist ja hier Satire im Grunde, in Anführungszeichen.
Ja, auf das Ganze. Nicht unbedingt. Ich habe die Hoffnung, dass so ein Blade...
Ja.
Die Serie, die kommende...
R-rated, Blade, schön blutig.
Dass die zeigen kann, wie man auch... Ich hoffe nicht, dass das Blade in einem Marvel-Humor-Schiene reinfällt. So ein paar Gags, okay. Aber,
ist ja aber auch, glaube ich, ein Typ für. Also der Charakter.
Nee. Hast du die Liste gesehen? Ich weiß nicht, ob man da irgendwie stolz drauf sein kann, aber es gab so eine Zählung. Es gibt, glaube ich, jetzt im Marvel-Universum 187? Oh, lass mich nicht lügen. Oder 89 gesprochene Fax. Irgendjemand hat das gezählt. Weil
echt?
PG-12-Film darfst du ja nicht Fax sagen. Besonderheit: der dritte Guardians of the Galaxy hatte einen Fax drin.
Hat das gezählt?
Was denn? Ja, irgendjemand hat das gezählt.
War der nicht das Angedeutete ganz am Ende?
Ich weiß nicht, ich meine das.
Oder so sagt. Oh, und dann schneidet der Film weg.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass du das auch in einen Kinderfilm machen darfst, das wegschneiden.
Ja.
Weil Nimona hat das genauso gemacht. Auf Netflix.
So haben sie es gemacht bei Guardians of the Galaxy, da war im dritten Teil.
Aber dann weiß nicht, ob die ihn zählen. Naja, Fakt ist, die restlichen 187 kamen von Deadpool. Weiß nicht, was das jetzt sagen soll. Ich meine, die Amis sind so prüde, dass sie nicht mal Fakt sagen dürfen.
Ich meine, die Analysten ziehen ihre Schlüsse wahrscheinlich daraus, dass Deadpool einfach unfassbar erfolgreich ist.
Ja. Ich weiß aber nicht, ob die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Weil ich glaube, die Disney-Analysten sind relativ dumm. Tut mir leid, ich glaube, die machen ihren Job nicht
das
gut.
Das Witzige ist, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen klauen. Bei mir auf der Arbeit habe ich bald ein großes Event, wo ich teilnehme. Und ich mache da sozusagen freiwillig, also schon Arbeitszeit, aber freiwillig helfe ich dabei. Und das ist halt ein sehr nerdiges Thema. Und ich saß dann aber in so einem Call, wo HR und etc. alle da waren. Und wo wir dann so eine Präsentation bekommen haben, worum es eigentlich geht für alle Leute, die sich mit der Thematik nicht auskennen. Und es war so, ach so. Schlimm. Es war so schlimm.
Also du musstest denen erzählen, wer da gewinnt, was du machst.
Ich saß da drin, okay. Ich wusste schon, aber ich musste bei dem Meeting dabei sein, um zu gucken, was abgeht. Und dann aber dann wirklich so alte Menschen erklären anderen alten Menschen, was denn jetzt los ist.
So, und dann machen wir Herr der Ringe und Herr der Ringe wäre noch sogar leicht zu erklären.
Ja, aber die schaffen es alles wirklich, auch wenn das Wort cringe mittlerweile wahrscheinlich cringe ist, aber die schaffen es wirklich sehr cringe, die Sachen zu erklären.
Aber das beschreibt die Situation am besten deswegen.
Ja. Also das war wirklich sehr anstrengend. Und dann halt auch mit so einem Corporate, ich kann mir vorstellen, dass dann auch Disney sitzt bei uns, wird dann so gesagt, so ja, und die Botschaft, die wir den Leuten vermitteln wollen, ist das und das. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass Disney sagt, ja, die Botschaft, die wir mit dem Film machen wollen, das wird da alles drin sein. Da laufen irgendwelche Wahnsinnigen rum, die sich irgendwie so einen Scheiß ausdenken. Und die Comic-Fans denken sich halt, remember Barry, Fantastic Four. Denen ist das, glaube ich, alles scheißegal. Ja, die denken alle viel zu kompliziert. Deswegen funktioniert, glaube ich, Deadpool auch so gut.
Ja.
Und ich meine jetzt nicht damit, mit der Aussage, mach jetzt nur noch Deadpool-Filme, die einfach hirnlos sind, sondern
nimm dir Freizeit
in diesem Bereich.
Genau. Oder nimm dir einfach Freizeit von dein Universum. Der ist ja immer noch in seiner Welt. Der kann ja separiert von den Avengers-Trottelhaufen da bleiben.
Ja, der ist ja auch offiziell nicht gejoint. Um mal ganz kurz die Geschichte anzureißen, ganz kurz, ihm wird angeboten, seine Ankerperson ist weg. Das heißt, seine Welt zerfällt. Und ihm wird angeboten, ja, okay, deine Welt ist nicht mehr zu retten, aber wir könnten dich zu der Hauptwelt bringen und da würdest du Teil der Avengers werden. Und er sagt dann halt, nein, ich suche mir lieber eine neue Ankerperson, damit meine Welt nicht zugrunde geht.
Genau, weil er sonst alle seine Freunde irgendwie verlieren würde. Also ist die Situation Freundschaft, Anime, Storyplot, ja.
Ja, und die Freunde werden auch gar nicht mehr, warum die wirklich dicke mit denen ist, wird gar nicht erklärt. So, die haben am Anfang einen Geburtstag und lächeln einmal in ein Bild rein und das war's. Das muss genug intrinsische Motivation sein, dass wir jetzt die Welt retten müssen.
Ich hatte ja schon erzählt, Zazie Beetz, die da die Domino wählt. Die fehlt. Dass sie die ganze Zeit Glück hat. Die kam ja auch in einem zweiten vor.
Ja.
Irgendwie haben sie die, keine Ahnung, vielleicht Schauspielerin keine Zeit gehabt. Zu teuer. Teuer kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hab nichts mehr zu Deadpool zu sagen.
Naja.
Ist halt Deadpool.
Ich fand ihn schwächer als den zweiten.
Ich fand ihn stärker als den zweiten und schwächer als den ersten.
Ja, der erste hat mir ja gar nicht gefallen.
Der erste war halt so mal was ganz anderes für mich gewesen, deswegen hat der mich so begeistert. Und der zweite war halt einfach noch mal mehr davon. Und der dritte war aber für mich jetzt mal so, okay, wir ändern das noch mal ein bisschen.
Mhm.
Ich meine, aber Hugh Jackman ist einfach scheißegal.
Stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Die ist halt wirklich, glaube ich, es gibt keinen schwächeren Superschurken als sie.
An sich ist sie schon interessant von irgendwie den Fähigkeiten, weil die hat schon so
fast schon
Mortal Kombat Moves, aber.
Naja, theoretisch kommt die, ist die ja. Naja, ohne das eher zu spoilern. Theoretisch hat die ja die Kräfte von jemandem, den man kennt. Logischerweise. Dass wir den irgendwie nie in Aktion gesehen haben oder sehr selten, übernimmt sie da nur mehr oder weniger. Aber wie die Erzählung davon ist, halt. Irgendwie schwach, irgendwie so. Die hätten auch Iron Man nehmen können und dann ein anderes Gesicht nehmen können und sagen, das ist jetzt unser Superschurke. Ja, alles möglich gewesen.
Ja. Ja, gut. Geht in Deadpool rein, macht Disney noch reicher, damit das einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wird und ja.
Genau, und damit ihr dann auch 20 Jahre weitere solche Filme bekommt.
Genau, der Markt regelt
also,
das.
Ist egal, hättet ihr sowieso bekommen, weil ich glaube, das wird jetzt so lange fortgeführt, bis die wirklich zu richtigen Graupen werden. Also wenn, eigentlich wird sowieso noch
ein Avengers kommen. Ich warte auf den Moment, wenn Timothy Chalamet ins Marvel Cinematic Universe kommt.
Kann ich mir vorstellen, dass das wohl passieren wird, wenn die genug Geld auf Leute schmeißen. Aber ich glaube, der wird sich ein bisschen schwerer tun.
Naja. Ich bin gespannt. Naja. Ganz kurz noch, auf der San Diego Comic Con wurde ja relativ viel sogar von Marvel gezeigt. Von Disney so gut wie gar nichts. Weil ich meine hier Captain Iglo, wie heißt er denn nochmal? Von Guardians of the Galaxy.
Wie Captain Iglo von Guardians.
Ja, der Kapitän, der das Schiff jetzt steuern soll.
Peter Quill, oder?
Nein, der Regisseur, der sich mit Disney...
Ach, von DC hat sich gar nichts gezeigt. James Gunn.
Genau, James Gunn. Und der hat ja gesagt, ja, ich kann euch noch nichts zeigen, der will ja auch keine Termine setzen, weil im Grunde, also seine Aussage ist ja, hier ist alles scheiße, ich muss alles von Grund auf neu machen und diesmal richtig.
Ja, vernünftig.
Vernünftig, aber der hat nichts gezeigt. Deswegen wollte ich bloß mal erwähnt haben.
Ja, gut.
Also bei Marvel ging ja irgendwie ein neuer Fantastic Four-Film kommt.
Drei neue Avengers-Filme.
Ja, genau. Da geht richtig rund.
Warte, da gab es eine, die ich eigentlich ganz interessant fand. Oh, wie heißt die denn? Sinister? Nee, nicht Sinister. Irgendwie so eine Anti-Helden-Truppe. Die man alle schon gesehen hat. Mehr oder weniger. Mal mehr, mal weniger. Marvel Upcoming Movies. Ich suche da mal ganz kurz raus. Das ist nämlich für mich wichtig, weil ich die eigentlich wohl ganz cool fand. Aber wahrscheinlich, welche Phase sind wir? Ich muss die Phase eingeben.
Ich kann es dir nicht sagen. Phase 6 wahrscheinlich dann, weil Phase 4 war ja Endgame, Phase 5 sind wir, glaube ich, und Phase 6 sollte dann der Film sein.
Marvel Phase 5
aber ich
und
bin jetzt,
6.
Ich bin jetzt leider kein Historiker für das Marvel Cinematic Universe.
Das ist ja sowieso eigenständig. Das hat ja gar nichts mit den Comics. Also die Comics geben nur so ein paar Kanon-Ereignisse. Thunderbolts heißt die. Okay. Und Thunderbolts ist so eine Truppe aus, so anti-heldenmäßige Dudes. Da ist der Taskmaster bei. Sind die beiden aus die neue Black Widow und der David Harbour. Und das ist alles, was mich nicht catcht. Aber dabei ist der neue, der aus der Serie, der Captain America, der von den States als Captain America aus erkoren wurde. Weißt du, der, ich weiß nicht, hat er einen Namen?
Ich habe keine Ahnung.
Der von Wade Russell gespielte Captain America Verschnitt. Und den fand ich in der Serie so geil, den Charakter. In dieser wie ist die Serie? Captain America und The Falcon? Oder The Falcon in... Ja, die Serie da über die beiden. Nee, The Winter Soldier and The Falcon. Irgendwie so ein Blödsinn. Und die ist Hammer. Den Typen fand ich super. Ja, das so... Vielleicht habe ich da Bock drauf. Warte mal ab, was die dazu sagen. Und dann können wir mal gucken. Weil theoretisch ist es da Suicide Squad im Marvel-Universum. Lass mich nicht lügen. Wahrscheinlich ist es da. Und jetzt sehe ich auch noch, dass wahrscheinlich Red Hulk vorkommt. Aber das könnte auch alles Fake sein. Weil ich finde Hulk als Charakter scheiße.
Ich auch.
Ja, das ist immer blöd, weil das ist so ein CGI-Haufen, den du da inszenieren musst. Ja, okay.
Gut.
Du hast noch andere Filme gesehen, oder?
Ja, ich würde mal ganz schnell einen machen, weil der ist wirklich sehr schnell abgefrühstückt. Ich habe 2:1 gesehen. Das ist eine deutsche Komödie mit Sandra Hüller. Und im Grunde geht es darum, dass wir uns in der DDR befinden und die Mauer ist gefallen. Und jetzt beginnt ja der große Geldwechsel-Kurs, wo die alle ihr Geld umtauschen können. Und die finden mit Hilfe eines Onkels von einer der beteiligten Personen ein geheimes Lager, wo die Staatsführung der DDR sozusagen die ganzen Ostmark einfach reingelagert hat, weil die ja wertlos sind und verbrennen und alles ist so teuer. Deswegen haben sie die alle einfach in so einen unterirdischen Bunker reingetan. Und jetzt finden die aber noch Personen, die das Geld umtauschen können, bevor die Frist zu Ende ist. Und dann, ja, tun die sich alle in ihrem Ostblock da zusammen und wollen ganz viel Geld machen. So, und da drüber gestulpt ist nur so eine Dreiecksbeziehung zwischen Sandra Hüller, ihrem Mann und ihrem Ex-Mann, der sozusagen abgehauen ist, in den Westen geflohen ist und jetzt nach dem Mauerfall wieder da ist. Und ja, was soll ich sagen?
Gar nicht mal so gut, oder?
Ist so deutsch, dass er wehtut. Also der Film kriegt überhaupt irgendwie kein Tempo, steht teilweise immer auf dem, bleibt irgendwie stehen kurzzeitig und entwickelt sich nicht weiter von der Geschichte her.
Und das ist sinnbildlich für die Zeit eigentlich überhaupt nicht. Ja.
Und okay. Ich weiß auch nicht, der Film hat überhaupt gar keinen Charme für mich gehabt. Zusätzlich dazu, weiß ich nicht, Sandra Hüller fand ich jetzt, das Problem ist, ich habe halt vorher Anatomie eines Falls gesehen.
Deswegen, ja, oder der KZ-Film.
Genau, ja, ich habe im Grunde zwei Filme gesehen, wo sie einen Oscar für nominiert gewesen ist. Und das war es einfach nicht. Also der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich muss dazu sagen, ich musste den Film abbrechen, weil ich gleichzeitig auch noch eine Lebensmittelvergiftung hatte. Also bei dem Film ging alles tot dann rüber. Aber nur weil ich den Film abgebrochen habe, bis dahin fand ich ihn schon scheiße, ja. Nicht zum Kotzen scheiße, aber der Film
so richtig, richtig krass zum Schluss. Nein.
Ja, nee. Also das war tatsächlich ein Film, wo ich wahrscheinlich gegangen wäre, weil ich wäre fast eingeschlafen.
Ja.
Wirklich kein guter Film. 2:1 müsst ihr euch nicht angucken. Ich finde es übrigens witzig. Der kommt ja vom X-Verleih. Und wenn man den bei Google eingibt, Info ist die erste Bewertung, einfach 4 von 5 Sternen vom X-Verleih.
Der ist, ach so, ich habe mir schon gedacht, so echt, komm mir vor, X-Verleih sage 4 von 5 Punkten, aber das ist ihr eigener Film.
Die haben so wenig Vertrauen, dass sie ihm selber nicht 5 von 5 Sternen geben.
Das ist ja schon.
Nee, aber den könnt ihr euch sparen. Der hat, ich dachte eigentlich, also so die Prämisse kann ja immer ganz gut sein, Ost und West, aber der ist auch nicht witzig. Also der wird als Komödie vermarktet. Ich musste nicht mal ansatzweise in irgendeiner Szene da nur überhaupt lächeln.
Ja, ich meine, das sind so deutsche Komödien, die sind ja meistens nicht witzig, aber da sind auch, die sind zu wenig Drama, um Drama zu sein.
Ja.
Also da kannst du die nicht Drama nennen, dann nennst du Komödie, bist aber einfach eine unwitzige Komödie. Also Komödie muss ja nicht unbedingt witzig sein, komischerweise in Deutschland. Also eigentlich ist das ein Film. Punkt.
Ist ein Film.
Es ist Genre-Film. Ja, sehr gut. Ah, schade.
2:1, ja. Die Frage ist, soll ich Fördergelder noch einen schnellen hinterher schieben oder willst du erst? Weil
ich kann auch einen ganz schnell machen, aber okay. Mach du erst mal den anderen, weil ich glaube, das wäre jetzt krasses Kontrast. Deswegen okay. Mach mal eben.
Also es ist kein direkter Kontrast, weil es schon so ein bisschen Komödie ist. Ja? Es ist nämlich Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer.
Ach, scheiße, ja.
Alles gut. Haben wir vom Verleih tatsächlich zur Sichtung bekommen. Den kann man auch auf dem Fantasy-Filmfest gucken. Da wird er auch gezeigt. Deswegen kann ich euch jetzt mal ein bisschen vorher schon was erzählen. Also im Grunde ist relativ, ich erzähle nur mal ganz kurz die Grundstory.
Übrigens, warte mal kurz, der Name ist der Hammer.
Ja. Im Englischen heißt es Humanistic Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Und im Grunde ist es das auch. Wir haben eine junge Vampirin, die ein Problem hat, denn sie findet eine Sache gar nicht geil, nämlich Leute töten. Und das muss man nur mal machen, wenn man Vampir ist.
Um zu überleben, ja.
Deswegen verstößt sie auch, die Familie sagt zumindest, also sie wird nicht verstoßen, aber die Familie sagt so, du kriegst jetzt hier gar kein Blut mehr von uns, wir füttern dich nicht mehr durch, wir schicken dich zu deiner Tante und dann musst du jetzt mal lernen, selber klarzukommen. Und sie hat da gar keinen Bock drauf. Sie überlegt sich eigentlich auch selber, das Leben zu nehmen. Also sie ist selber ein bisschen depressiv unterwegs. Und was heißt bisschen? Sie ist depressiv unterwegs und dann trifft sie eines Nachts auf einen Jungen, der auch schwer depressiv ist und gerade dabei ist, sich eigentlich umzubringen. Und da aktivieren sich auf einmal ihre Zähne. Und dann merkt sie, okay, vielleicht muss ich mir einfach Leute suchen, die freiwillig sterben wollen. Und daraus entwickelt sich eine Komödie. Ich muss sagen, der Film dauert nicht lange. Der dauert irgendwie Stunde 20 oder so. Der ist relativ fix.
Stunde 30, ne?
Stunde 30? Ja, ich mit Abspann hat gefühlt Stunde 20. Also der geht, der ist sehr schnell geguckt. Da passiert auch nicht viel. Also da ist jetzt nicht irgendwie noch, dass da groß was aufgemacht wird. Im Grunde ist das so ein Spiel zwischen Familie, ihr und dem Typen. Und Brutalität wird in dem Film angedeutet. Zum einen, weil der Film wahrscheinlich nicht zu viel Budget hat. Immer wenn irgendwie krass Leute abgeschlachtet werden, dreht die Kamera sozusagen weg. Und man hat die Audio.
Nö, so kann man aber auch dementsprechend Härte reinbringen, ohne wirklich hart zu sein.
Genau. Und ich glaube, das würde auch nicht reinpassen, wenn da jetzt irgendwelche Leute massakriert werden würden. Weil das ist schon so eine Teenie-Horror-Komödie. Aber jetzt nicht so extrem. Also jetzt nicht so auf haha flacher Humor, sondern so ein bisschen. Da sind halt Teenies, die nicht so ganz wissen, wie das Leben funktioniert.
Ja, so ein bisschen Coming of Age ist ja.
Ja, Coming of Age. Im Grunde Coming of Age mit einer Vampirin, die halt Pazifistin ist und hat ein total süßes Ende. Kann man sich auf jeden Fall gucken. Man sollte jetzt nicht zu viel erwarten, ist jetzt hier keine 10 von 10. Kommt nicht an andere. Also ist jetzt hier nicht ist
ein. Aber auch nur ein kleinerer Film, ne?
Ja,
französischer
genau.
Film?
Genau, ein kleiner französischer Film. Kann man aber auf jeden
Fall schon sehen. Kanada. Franco-Kanadisch wahrscheinlich. Hier bei Moviepilot steht, dass er kanadisch ist. Auf Google steht französische Originalsprache, deswegen kann gut sein, dass.
Ja, ich meine, der wird Directed to DVD werden, den könnt ihr auf dem Fantasy-Filmfest sehen, deswegen dem könnt ihr eine Chance geben. Wenn ihr mal so ein Coming-of-Age-Vampir-Dingens sehen wollt, was nicht so ist wie Twilight, dann habt ihr hier mal so ein bisschen eine ruhigere Variante. Ist auch sehr schön gefilmt, sehr ruhig, halt immer sehr viel dunkle Szenen, macht Sinn. Aber auch nette Kulissen, deswegen.
Und den kann man sich übrigens auch schon vorbestellen, Amazon oder euren Anbieter des Vertrauens. Was ich mir auch vorbestellt habe vor kurzem.
Übergang des Todes. Jetzt weiß ich, was du
meinst. Ich habe jetzt den anderen Film vorweggenommen, also den Film vorweggenommen, weil das gerade so passte. In einem anderen Projekt auch nicht ganz so viel reden. Exhuma. E-X-H-U-M-A. Ist ein südkoreanischer Mystery-Horror-Film, in dem es um. Ja. Ich weiß nicht. Um vier Leute geht, die sozusagen so eine Taskforce bilden. Und zwar eine Taskforce von Leichenbestatter und Schamanen. Hört sich bescheuert an, ist aber der Hammer.
Also im Grunde so ein Schamanentrupp, um wahrscheinlich verfluchte Leichen zu beerdigen?
Ja, genau, so in etwa. Unser Trupp besteht halt aus, ich glaube, zwei Schamanen und zwei, die eigentlich so Bestatter sind. Und die Bestatter sind so ältere Herrschaften, die sagen mal so, ja, wenn wir jemanden beerdigen, dann müssen wir das Grab nach Norden, lass mich lügen, vielleicht was aus Süden ausrichten. Oder Richtung Osten aufrichten. Ich weiß, ist ja auch egal. Wir müssen das richtig ausrichten und der Boden muss richtig sein, weil sonst können böse Geister entstehen oder Flüche können entstehen durch eine falsche Beerdigung. Und dann kommt halt ein reicher Geschäftsmann an und sagt, du, meine Familie ist verflucht. Irgendwo in Korea, der sitzt nämlich in Amerika, und der Fluch verfolgt die bis nach Amerika und das Kind ist wohl verflucht. Irgendwo in Korea ist wohl mein Urgroßvater oder Großvater oder einfach nur Vater. Ein Verwandter von mir beerdigt worden und zwar seltsam.
Und dann finden die
halt, ja, sozusagen, dann finden die halt, und dann gehen die irgendwo im Outback mehr oder weniger von Südkorea, dicht an der Grenze nach Nordkorea. Also von hier aus kann man fast bis über die Grenze sehen, hieß es mal ganz kurz. Weil die sind also in einem hügeligen Gebiet. Korea ist ja relativ hügelig.
Ja.
Und dann sind da auch noch Füchse. Und das ist alles ein schlechtes Omen für eine Beerdigung. Deswegen wird der exhumiert.
Okay, jetzt macht der Titel genau, Sinn.
Genau, und bei der Exhumierung wird dann so ein Ritual ausgeführt, wie du das von The Wailing kennst. Und ich sag mal so, stiltechnisch ist alles The Wailing.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also The Wailing, gibt mir schon The Wailing-Vibes hier. Schamane,
es Korea. Es ist der Hammer. Ich liebe solche Filme. Das hat mir so Spaß gemacht.
Wie ist der denn so vom Horrorgrad her? Also schon schockig.
Der zieht extrem an. Am Anfang ist der so ein bisschen seicht, so ein bisschen Mystery. Du weißt schon, da passiert gleich was. Dann kommt wirklich so Standard-Horror, weil natürlich bei der Exhumierung passiert was, dann sollen die Leiche richtig beerdigen, dann wird das aber unterbrochen durch Regen. Bei Regen soll man niemanden beerdigen oder so. Oder verbrennen. Verbrennen geht nicht. Oder bei Regen soll man es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas war da. Und dann passiert halt was. Spoiler ich jetzt nicht. Und daraufhin geht so ein Fluch um. Und okay. Ab da beginnt so ein richtiger Horrorfilm. Und dann ist in der Hälfte des Films, oder ein bisschen später als die Hälfte, ist das auf einmal gelöst und denkst so, hey, Moment mal, ich hab da immer noch 30 bis 40 Minuten auf dem Kicker. Und ab da geht's richtig los. Ab da wird's richtig brutal. Und denkst so, was zur Hölle passiert denn jetzt? Spoiler ich nicht, aber das geht dann nochmal weiter und dann wird's ordentlich. Und theoretisch. Und ich hoffe es so sehr. Theoretisch kannst du weitere Geschichten erzählen mit der Truppe. Und da bietet sich so viel an, weitere also von diesen Geistern zu nehmen. Die
brutaleren Ghostbusters aus Korea.
Es sind so die Ghostbusters von Korea. Genau, das ist richtig gut. Richtig gut, genau. Ja, doch, das passt. Die haben zwar keine so coole
eine Geisterpistole.
Keine Geisterpistole, nee, dafür haben die aber schamanische Rituale und tätowieren sich übers Ganze. Also, die malen sich so, wie heißen die, Kanjis? Zeichen auf.
Ist ja auch auf dem Cover, glaube ich, hat die Frau, die ist ja so komplett zugemalt.
Ja, das sind die ganz im Schluss alle.
Okay.
Es ist Hammer. Also wirklich. Der ist wirklich empfehlenswert, wenn der mal irgendwie. Der lief auch auf der Berlinale. Ich habe den jetzt sofort bekommen, weil ich habe den vorbestellt gehabt, weil Südkorea, Schamanismus gegen ein bisschen Horror. Drin. Da bin ich sofort dabei.
Kann man auch für 3,99 schon bei YouTube streamen. Also wer jetzt richtig hier, wenn es richtig unter den Fingernägeln brennt.
Mhm. Ja, ich habe ihn für 16,99 gekauft, aber dafür habe ich ihn hart als Blu-ray-Disc.
Als Blu-ray, ja.
Wirklich empfehlenswert. Toller Film. Exhuma,
sehr schön.
Ja, ich hoffe, da gibt es mehr von, weil das bietet sich an. Die Truppe ist cool, der Style ist super und so ein paar mehr von diesen schamanistischen Ritualen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie in Südkorea davon was ständig sieht. Oh, schon wieder so ein Film. Aber hier sieht man es nicht. Hier so zwischen The Wailing und denen liegen.
Ich frage mich ja auch immer, wie sehr das inspiriert ist. Also ob die in Korea denken würden, Alter, sind die komplett lost. Ja, das gab es vielleicht vor 200 Jahren, aber jetzt nicht mehr. So ein bisschen, nee. Als wenn noch so ein typisch bayerischer Film kommt und alle nur in Lederhosen rumrennen. Oder komisch reden. Ja.
Nicht ganz. In Korea gibt es teilweise christliche Gruppen, die immer noch Exorzismen ausführen. Das hatten wir mal in Frankfurt gibt's, wenn man sich
für True Crime so ein Blödsinn. Genau. Den kenne ich. Mit der koreanischen Truppe, die hier in Deutschland war.
Genau.
Die sind ja gleich davor auch geflohen. Im Grunde das gleiche, so ein bisschen, oder?
Ja, genau. Ja, theoretisch so ein bisschen passend. Oh mein Gott. Oh shit, ja. Oh.
Also, ja. Wenn man jetzt noch nicht ganz, wie ihr die Leiche ausrichten müsst, aber ihr könnt es für 3,99 bei YouTube oder für 15,99, 16,99 bei Amazon herausfinden.
Genau.
Damit ihr nicht verflucht werdet.
Und ich glaube, wenn ihr jetzt interessiert seid, auf Netflix müsste es Savaha, also S-V-A-H-A geben, mit dem Titel The Sixth Finger. Das geht auch ein bisschen so in die Richtung von Rituale. Das ist nämlich vom gleichen Regisseur. Das ist auch ein sehr guter Film. Das ist bei mir ein bisschen her, deswegen kann ich nicht mehr ganz genau sagen, wie was da alles abgeht. Aber ich weiß, ich habe den als sehr gut in Erinnerung.
Okay.
Savaha. Also S-V-A-H. Kann man auch einfach finden, wenn man The Sixth Finger eingibt.
Finger.
Tolle Filme sind das wirklich. Da freue ich mich immer wieder drauf, solche zu sehen. Oder The Wailing. The Wailing, an den kommt sowieso nichts dran. Bester Film.
The Wailing war wirklich auch ein sehr spezieller Trip, den wir dafür gemacht haben. Ja. Der Film hat sich dann auch noch gelost.
2 Stunden für einen 3-Stunden-Film auf Sonntag um 23 Uhr gefühlt.
Vor allem, nichts gegen das kleine Kultkino in der Kölner Altstadt.
Die Filmpalette, falls die noch gibt. Hey.
Aber das Kino ist schon, da gehen die Filmfans rein. Ne? Da verirrt sich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein normaler
Deadpool-Enjoyer. Ich fand gut, dass der Filmvorführer sich einfach nachher mit uns in den Saal gesetzt hat.
Ja.
Das nenne ich nochmal Liebe zum Film. War er wahrscheinlich schon zum 100. Mal gesehen, aber für den Film.
Lief der so häufig da?
Nee, die haben ja nur einen Film, den die
vorführen. Ja, 1 oder 2 Vorführungen hatte der ja nur. Der lief ja gar nicht so häufig.
Mhm.
Gut, jetzt ist die Frage, hast du den letzten Film einen Kinofilm oder einen?
Es ist keine Neuerscheinung. Theoretisch ist es eine Neuerscheinung. Aber der ist so schnell abhandelbar. Ich habe noch eine Serie, aber wenn du erst den Film machen möchtest.
Okay. Ich würde den eben machen, weil es ist ein ganz neu erschienener Kinofilm, denn ich habe Trap No Way Out gesehen.
Oh, wow. Ja, erzähl mal. Oh, da interessiere ich mich noch.
Hat einen neuen Film gemacht. Ich weiß gar nicht, sein letzter Film war das Old?
Nee, das war dieses Knock at the Cabin.
Knock at the Cabin. Ich kann dir schon mal sagen, der Film hier ist besser als Old, aber schlechter als Knock at the Cabin.
Oh, ja, das ist aber kein gutes Zeichen. Ja. Knock at the Cabin war nur so okay, ja. Und Old war halt schon nicht gut.
Also,
okay, lass uns mal eben kurz eine Sache vorweg spoilern.
Okay, sag also, du einfach.
Also, ich habe den nicht gesehen.
Du hast ihn nicht gesehen, aber du kannst ihn wahrscheinlich denken.
Im Trailer sieht alles danach aus, dass, wie heißt er? Mein Gott.
Mir fällt der Schauspielername auch nicht ein.
John Hartnett, ne? John Hartnett?
Irgendwie Josh sowas. Hartnett.
Josh, ja.
Ich find's gut, wie es einfach auch bei Wikipedia steht.
Wie das alles schreit, der ist der Killer. Und der, also die machen ja diese Trap, bereiten die ja vor, dafür, dass er. Oder so sieht es halt aus, dass der Killer halt festgehalten wird und nicht rauskommt und die Polizei den sozusagen kriegen kann. Erstmal eine Bold-Nummer hier von der Polizei. Aber okay, für den Film eine relativ interessante Prämisse. Und du sollst jetzt nicht spoilern, ob der jetzt irgendwie der Butcher ist. Erzähl mir nur, ist er der Butcher?
Wikipedia sagt Josh Hartnett, Cooper Adams / The Butcher.
Oh nein.
Oh. Ja, also der Film macht auch kein Hehl raus, das ist kein Spoiler. Der Film sagt eigentlich schon nach 10, ich glaube 10 oder 15 Minuten, klappt er sein Handy auf und auf einmal ist da ein gefangener Typ an der Kette. Und wir wissen,
okay. Alles
klar, anscheinend ist unser Protagonist, den wir verfolgen, der gesuchte Serienmörder.
Ja, aber wenn der jetzt nachher noch einen guten Moment hat, dann ist ja alles cool, weil der spielt's einfach nur zu Ende.
Das Problem ist, darauf habe ich ja gewartet. Ich habe ja gewartet, okay, das ist jetzt wie alles zu.
Der Twist ist, dass da kein Twist ist.
Ja, also.
Das ist so Meta.
Ich will, also so will ich nicht spoilern. Naja, okay, manche Leute könnte das Ende schon ein Twist sein, weil der Film denkt sich, ich habe nicht nur einen Twist. Ich habe mehrere, aber das sind für mich keine Plot-Twists. Der Charakter verhält sich komisch. Oder natürlich krass. Okay.
Ja,
mehr will ich auch gar nicht sagen. Ja, das ist, glaube ich, ein schöner Film, den man so auf einen Streamer gucken sollte. So, keine Ahnung, man weiß nicht, was das will. Oh, Netflix hat Trap gerade auf der Frontpage, dann go for it. Das Problem instant. Ist, der Film ist einfach super dämlich. Also, die Polizei umstellt da diese ich würde mal sagen, dieses Taylor Swift-Konzert, weil daran trieft alles.
Fun Fact, die Sängerin, ne?
Ja.
Die ist die Tochter von M. Night Shyamalan selbst.
Echt?
Der versucht jetzt wohl beide seine Töchter berühmt zu machen, indem er bei der einen mithilft. Mit. Und hier darf sie mal mitspielen, weil die ist halt irgendwie auch so ein Popstar-Sternchen. Aber noch relativ klein, glaube ich.
Also die Show an sich ist gut, bloß wenn sie anfangen muss zu Schauspielern, dann weiß ich nicht. Weil du denkst die ganze Zeit, die macht so ihre Show da vorne und denkst dir nichts Böses. Und dann auf einmal ist sie Teil der Geschichte und du denkst dir, nein, sie natürlich. Das kann sie leider nicht. So, sie ist vielleicht eine sehr gute Pop-Künstlerin, aber keine gute Schauspielerin. Und ja, also der Film ist einfach dämlich. Er ist in diesem Stadion gefangen mit seiner Tochter und er versucht halt die ganze Zeit, also wir gucken die ersten 60% gucken wir ihm zu, wie er sich Fluchtrouten überlegt.
Oh, das ist aber eigentlich wohl ganz interessant. Eigentlich fühlt sich das von
Konzept auch schon ganz gut. Das ist auch der nette Teil. Und dann gegen Ende macht er so einen Turn und dann kommt halt unser Popsternchen dazu und dann wird's komisch. Dann wird's blöd und vor allem, man versteht aber auch, da läuft die ganze Zeit so eine Profilerin rum.
Klar, die Polizei sitzt...
Also jeder sagt, boah, das ist die ist so krass, ne? Das ist die krasseste Profiler. Die wird auch immer so gezeigt, so als Charakter so ein bisschen weiter weg. Da ist so eine ältere Dame und die spricht dann
über Funk. Natürlich.
Die spricht dann auch über Funk und sagt dann so, ja, unser Typ hat die und die Augenfarbe und ist der und der Typ und er wird sich so und so verhalten und ist einfach giga intelligent.
Das ist so witzig.
Aber die ganze Polizei ist einfach komplett brainless. Also, was da passiert, dann, es gibt halt die ganze Zeit diese Szenen so, oh, unser Protagonist geht ganz knapp an Polizisten vorbei und er redet mit Polizisten dieses ganze, ne, er ist halt der Master Brain, der hat gegen das andere Master Brain hier versucht, die Schach zu spielen, in dieser Arena im Grunde, ihr Fluchtschach. Und weiß ich nicht. Es ist blöd. Am Ende will man dann so ein doppelten Boden oder zumindest ein Charakter soll dann sehr wandelbar sein. Das funktioniert alles nicht und ja, also ich meine, die Dialoge sind besser als in Old. Ich fand die Prämisse in Old interessanter tatsächlich. Die ist schon so ein Horror-Psycho-Thriller irgendwas.
Echt? Ich finde die Prämisse eigentlich gar nicht schlecht. Die muss man aber auch richtig ausspielen.
Die spielt man halt nicht richtig aus. Das ist das Problem. Also ja, die wird Old einfach nicht richtig ausgespielt und dadurch gegen Ende sitzt man schon in seinem Kinositz und denkt sich so, boah, ja, okay, jetzt kann der Film aber vorbei sein und dann kommt halt dieses, wir warten halt auf diesen Plot-Twist und anstatt dann endlich mal das Ende kommt, macht der Film dann so, haha, es ist nicht vorbei, haha, es ist nicht vorbei und ja.
Oh, ich weiß nicht, das kann ordentlich backfiren, wenn der Film so tut, als wenn er jetzt ein Ende findet und dann, haha, doch nicht. Da muss der Film schon ordentlich richtig Spaß gemacht haben. Ja, ich glaube, diesmal dachte
sich M. Night Shyamalan, das ist der Witz an dem Film. Der dauert 106 Minuten, der fühlt sich halt aber an, als wenn er, keine Ahnung, noch 20 Minuten zu lang ist. Und ja, ne, Trap No Way Out ist jetzt nicht eine Totalkatastrophe, ist jetzt nicht so auf Avatar-Level M. Night Shyamalan oder
Ahn, die Legende von Ahn.
Oder ich weiß gar nicht, was fand ich von dem noch richtig scheiße?
The Happening.
Ja, The Happening. Es ist aber auch nicht. Also, ich fand Knocking at the Cabin einfach immersiver und schauspielerisch besser gelöst als das hier. So, Punkt. Trap No Way Out könnt ihr euch im Stream angucken.
das, was M. Night Shyamalan immer sehr gut macht, ist die Prämissen. Oder hier die Grundaufstellung ist für mich immer grundsolide interessant. Ja, das hört sich immer so an. Also, oh ja, gut. Da muss man aber auch zu Ende bringen, ne?
Da war Potenzial auf jeden Fall, glaube ich, da. Bloß es passiert halt auch nichts. Das ist ja, er guckt und dann funktioniert halt nicht. Und dann guckt er und das funktioniert auch wieder nicht. Und dann guckt er und das funktioniert auch wieder nicht. Aber das irgendwie, weiß ich nicht, ab und zu kommt ein bisschen Spannung auf, aber das fühlt sich halt alles auch so gestellt an. Und wie gesagt, die Polizei, die kommt da mit einer gefühlten, kompletten Armee schwer bewaffnet und ist, also du glaubst halt auch wirklich, der, also es wird halt immer suggeriert, oh, jetzt ist unser Protagonist aber in Zugzwang, aber ist er nie. Ist er eigentlich nie. So, was am Ende rauskommt, ist eigentlich, weißt du am Anfang schon. So, Punkt. Trap No Out, guckt ihn euch vielleicht später mal bei Netflix oder so an.
Mhm. Ja. Ja, so gucke ich mir wahrscheinlich auch an. Eins muss ich dir mal lassen, dass der immer noch hier so Mystery-Thriller oder Mystery-Filme macht. Mystery in Anführungszeichen. Und dann nicht in einem Horror-Genre reinfällt oder zurückfällt, wie halt bei so einem Knock at the Cabin oder bei so einem Old. Egal wie schlecht die Filme sind, da mal hingestellt. Ich mag das eigentlich, dass er sich nicht aufs Horror.
Ja, ich wollte bloß mal ein bisschen Fun Fact droppen. Basiert übrigens auf drei Stelzen. Also, wie ich schon sagte, Taylor Swift, das liest man, also das sieht man sofort raus. Und ich musste auch an Schweigender Lämmer denken, weil. Hier steht, die Prämisse basiert auf der Idee des Regisseurs, ne? Dass, was wäre, wenn Schweigender Lämmer während eines Taylor Swift-Konzerts spielen würde? Aber das Problem ist, es ist nicht so gut wie ein Taylor Swift-Konzert und es ist halt kein genialer Megastratege wie bei der Schweigender Lämmer dabei. Und gleichzeitig erinnert es, das ist das Einzige, was halt halbwegs funktioniert, ist halt dieser, das hieß die Sting Operation und da ist genau das Gleiche passiert. Bei einem NFL-Spiel haben die irgendwie 100 verschiedene Flüchtlinge verhaften können.
Ja.
Darauf basiert das.
Und die Prämisse funktioniert. Die haben die Einladung bekommen, ne? Genau. Habe ich schon mal gehört.
Und die Prämisse funktioniert, aber die bei der Schweigende Lämmer und Taylor Swift, also ich meine, Taylor Swift funktioniert auch noch einigermaßen, die Kostüme sind ganz geil, aber das ganze restliche Stadion ist irgendwie so, weiß ich auch nicht. Also immer wenn die Menge ist, denke ich mir so irgendwie, nee, ich fühle nicht so
die ist nicht crowded genug.
Die ist nicht crowded genug. Die sind überall, vielleicht ist dann auch dieses amerikanische, überall sind Sitzplätze, aber ich bräuchte auch eigentlich so eine Steh-Area, wo so ganz viele Leute getummelt sind und so. Ja, also den habe ich dann nicht abgenommen, das Schweigende Lämmer, never ever. Also da ist der, da ist aber ja, von Schweigende Lämmer kriege ich ja vielleicht 10%.
Da hat der Werbesprecher einmal ausgerastet, einmal so hatschi und
Ja.
Der also, Werbesprecher hat übertrieben. Ja,
gut. Okay.
Ich mach mal ganz schnell die Abhandlung hier von der große Überraschung, weil ich geguckt habe, weil ich mir gedacht habe, ey, ohne Scheiß, du hast ja gerade über diesen Vampir, wie hieß der nochmal? Ich hab den schon wieder vergessen.
Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer oder Humanistic Vampire too sensitive to kill.
Den hätte ich mir 100-mal lieber angucken sollen. Ich habe nämlich gedacht, so, oh, was guck ich? Ich weiß nicht, was ich gucken soll. Und dann auf Netflix ist mir da entgegengesprungen und dann so, ja gut, dann kann ich im Podcast vielleicht drüber sprechen. Und hab mir. Oh, ich habe theoretisch zwei Filme gesehen. Beide Filme in diesem Genre. Der eine Film habe ich vor dem Screener-Link gesehen, den anderen danach. Ich habe vor kurzem angefangen, den Director's Cut von Rebel Moon zu schauen.
Ist der schon draußen?
Ja, der ist schon draußen. Und. Ja.
Okay.
Ich sag mal so, die machen so ein paar Ebenen auf, die sind ganz nett. Aber wenn du nur, wie ich, den Film okay fandest, dann sagst du dir dabei, ja, okay, das ist einfach der gleiche Bums nochmal. Der hat diesen, wir hatten ja damals kritisiert, dass er diese komischen Schärfen gerade hat. Weißt du, in der Mitte, wie so ein Kreis, alles scharf und alles da drum. Warum ist super. Das hat der größten Teil nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob er irgendwie unsere Kritik gehört hat und sich gedacht hat, die haben recht.
Medienkneipe, oh mein Gott, die haben meinen Geist. Film abgehatet.
Das hat der größtenteils rausgenommen. Finde ich fand ich gut. Ich habe auf der Leinwand geguckt, war ein bisschen unscharf insgesamt. Vielleicht war auch die, war das von sich aus schon einfach unscharf. Aber ich habe es nicht mehr so wahrgenommen, dass diese komische Unschärfe da im Hintergrund war. Props daran. Der Film ist so edgy kindergartenbrutal. Also ohne Scheiß. Den wir gesehen haben, der war ab 12 oder ab 16.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hätte den Director's Cut ja nur geguckt, weil dann ja nicht mal die Fetzen fliegen.
Der ist halt ab 18 und er ist so strunzenbrutal und es ist witzig. Also wenn du musst vorstellen, die haben ja diese Laserwaffen, ne?
Ja.
Und das sieht so, kennst du Superhot, Superheat? Das Computerspiel mit denen, ja, wo die...
Ja, ja.
Und wenn du da jemanden abschießt, dann fliehen da ja so, ja, mehr oder weniger wie so Magma, so leuchtende Fetzen raus.
Ja.
So sieht das auch aus. Weißt du, weil die schießen da halt so Stücke vom Fleisch weg und die leuchten da noch so orange. So wie als wenn die mit Feuer gefüllt sind.
Okay.
Das ist so stupid brutal. Und das ist auch so edgy, ne? Also ganz am Anfang ist halt so ein Überfall von diesem Imperium-Verschnitt auf so ein Dingensplaneten. So, entblößt die Frauen und gibt ihr einen Brandmal. Sie ist ja einfach komplett nackt, weil er ab 18 ist und kann ja alles erlauben. Kriegt so ein Brandmal. Und einfach nur so, ich will ein bisschen Nacktheit zeigen. Krass. Das ist so stupid.
Er ist der Franzose in... Nee, der Deutsche in ihm durchgekommen.
Ja.
Unnötige Nacktheit.
Genau, und dann gibt's in dieser Ausführung gibt's diese, ja, so einen Ordensclub. Weißt du, die waren in den Marketingmaterial waren die drin, häufiger. Weißt du, das ist so diese Totenkopfleute, die so einen komischen runden Hut haben und so was. Komplett in roten Roben. Die haben jetzt eine Bewandtnis, nämlich jedes Mal, wenn unser General hier ausrastet, gehen die zu der Leiche und nehmen einen Zahn raus und machen so ein komisches Bild. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe nämlich bis jetzt auch nur die ersten 100 Minuten von diesen 200-Minuten-Filmen gesehen.
Ja, das ist ganz einfach, das kann ich dir sagen.
Ja?
Das kannst du herausfinden, denn wusstest du, Rebel Moon wird fortgesetzt?
Ja, cool.
Die kriegen jetzt für die Side-Character
eine Geschichte.
Einen eigenen Podcast.
Oh mein Gott, ein Podcast.
Ja, ja, da kannst du dir dann die Geschichte der Side-Characters anhören.
Krass, aber,
ne? Cross-Media Design.
Okay. Ich sehe gerade, dass der Teil 2, der ist wieder ab 16. Teil 1 ist ab 18.
Also keine Nacktheit dann.
Ich weiß nicht, ob es nur an der Nacktheit liegt. Es gibt halt eine Sexszene zwischen unserer Protagonisten und einem anderen Dude. Ich glaube, die ist halt auch handsam. Also nicht so wie in Game of Thrones, die Blowjob-Szene. schon sehr handsam. Aber
du willst mir jetzt damit sagen, ich muss mir den nicht angucken. Außer
nein,
ich will.
Nein, nein,
also, wenn du. Also, das ist wirklich ein Film, den würde ich mir wahrscheinlich angucken, wenn ich so gute 1,8 Promille hätte und von einer Party komme und keiner will
mit mir
weiterfeiern. Dann könnte er, glaube ich, ganz fetzen.
Dann ist der ganz geil. Aber du hast ja den Film gesehen. Diese ruhigen Szenen, die sind halt immer noch gleich. Also.
Ja, der Film
ist nicht besser. Da ist nicht viel dazugekommen. Aber jedes Mal, wenn der Action-Set-Piece ist.
Das Problem ist ja für mich.
Darfst du mal reingucken. Guck dir mal nur die ersten 10 Minuten an, wo der in diesem Planeten überfällt. Ich glaube, das dauert sogar ein bisschen länger. Die ersten eine Viertelstunde. Da kannst du sehen, in welche Richtung das geht.
Ja.
Das ist alles ein bisschen drüber, das ist alles ein bisschen weird und.
Wir haben ja eine unterschiedliche Auffassung darüber, weil meiner Meinung ist ja ein Director's Cut. Kann es eigentlich nur schlechter machen, in wirklich 99% der Fälle, weil wenn du einen guten Film hast und dann Director's Cut kommt, dann wird er meistens schlechter, aber nie besser. Dann hat man mehr von dem Guten. Okay, dann ist er immer noch ein guter Film, aber er wird meistens für mich nicht besser. Zum Beispiel Herr der Ringe, bestes Beispiel für mich. Alle schwören auf ihren Extended Cut. Ich finde, den normalen Cut ist Perfektion und der Extended Cut ist halt noch ein bisschen mehr Fluff dazu.
Ja, ich glaube.
Der wird jetzt dadurch nicht extrem schlechter, aber er wird für mich auch nicht besser.
Ich glaube, bei Herr der Ringe liegt das für die meisten so, also jeder normale Mensch wahrscheinlich guckt sich erst den Kino-Cut an. Weißt du, der gekürzte. Und wenn du dann einer von den normalen Menschen bist und nicht so wie die Weirdos, die sagen, scheiße, sondern einer von den normalen Menschen sagst, Herr der Ringe, mega geil, dann guckst du den Director's Cut oder den Extended Cut und bist halt einfach happy, dass du noch mehr von der Welt hast, weil die halt cool ist. Und deswegen sagst du, ja, für mich ist nur der lange Cut der richtige, weil ich einfach mehr von meinem Favorite Genre hat. Wenn man die beiden mal so vergleicht, ich glaube, ja, der Kino-Cut reicht wahrscheinlich. Komplett. Ich sag aber trotzdem, ich gucke immer wieder gern den Director's Cut, weil wenn ich die Zeit habe, logischerweise.
Die Regisseure haben einfach das Problem, die wissen meistens nicht, wo sie das Fett mal abschneiden müssen.
Ja, das sind
ein gutes Stück Fleisch muss die leider von Sehnen, ne? Und Fett entfernt werden.
Das sind tatsächlich häufiger die Executive ja. Producer, die das machen. Mein Lieblingsbeispiel ist von Zack Snyder, weil Zack Snyder hat ja gefühlt von jedem Justice Film League. Director's Cut. Nicht mal Justice League, sondern Batman v Superman.
Ja, aber ich sehe immer.
Da ist der Director's Cut so Hammer. Und ja. Der Original, da fehlt halt sehr viel.
Vielleicht liegt das aber auch an einem Nerdy-Thema, weil wenn du normale Regisseure ranlässt, dann kommen aber meistens auch zu lange Filme raus. Also Netflix ist ja das beste Beispiel, die geben dann irgendwie The Irishman war ein guter Film, aber zu lang.
Ja, das Problem ist, wenn du so einen langen Film machst, dann guckst du ihn selten nochmal. Selten näher. Da muss schon richtig Hammer sein, wie halt so ein Herr der Ringe.
Oder auch ein Monk oder so. Oder wie hieß der damals?
Mank. Aber war der so lang? Ich hab den nur als unerträglich in Erinnerung.
Mank war lang.
Mengele. Nein, ich meine Mank. Monk?
2020.
Und wie lang war der?
Der war gar nicht so lang. Der war in meiner. Okay. 131.
Das war hier, wie hieß denn nochmal der Dingensfilm? Blond? Blond hieß der, ne?
Oh ja. Ja.
Der war genauso. Der war, glaube ich. Der war aber auch lang. Ich weiß es nicht mehr. Blond war furchtbar.
Blond war wirklich.
2 Stunden 47. Oh, ich kotze
mich. Ja, und er hat sich aber wie 4 oder 5 angeguckt.
Ja, mein ganzer Abend war hin für den Kackfilm.
Ja,
Blond. Danach muss ich meine Augen auswaschen, ey.
Blond war wirklich
super. Nein, das ist ein bisschen.
Das ist ein bisschen hart, aber der war wirklich. Der war einfach Quatsch. Der war einfach Unsinn, der Film.
Richtig. Und vor allem hatte der recht viele Schauspieler, die wir drauf haben und dann sowas.
Na naja. Gut. Aber dann haben wir heute ja eine schöne.
Ich habe noch eine Sache.
Die Serie.
Ja, hau raus. Die kann ich aber auch ganz schnell abhandeln, weil das ist nicht so besonders. Die habe ich mir immer jetzt da angeguckt, wenn ich Zeit hatte. Kennst du Konosuba? So ein edgy Anime. Es ist so ein Comedy edgy Anime über jemanden.
God Blessing on this wonderful world. Im Grunde ging es doch darum, dass typisch Isekai, jemand wird wiederbelebt und der sitzt dann da und die Göttin sagt so, yo, du gehst jetzt hier in die Welt und du darfst eine Sache mitnehmen und er sagt, ja, nehme ich dich, weil die ganze Zeit auf den Sack geht, sagt er, ja, dann nehme ich dich mit. Ja, und dann werden die beiden halt in diese komische Fantasy-Welt.
Richtig, und das ist halt so eine komplett überzeichnete, also die sind teilweise haben die Zeichnungen drin von Fratzen, ey. Da denkst du so, okay.
Ja, und alles
ist komplett sehr bescheuert. Hell. Alles sehr hell, genau. Die Charaktere sind alle super weird. Also super, super weird. Edgy hoch 10, also Fanservice, der gute alte Animes-Fanservice heißt Nacktheit und Booty-Shots und so ein Kack. Alles drin, aber dabei auch relativ witzig.
Ja, das ist auch tatsächlich einer der wenigen Isekais, die ich gut in Erinnerung habe, weil der ist natürlich sehr edgy.
Ja, der ist schon so ein Anime in Reihenform, ey. Aber
ja, also der ist schon fast wie so eine Karikatur. Also ich glaube, das ist so für mich schon auch, den könntest du ausstellen und sagen, das ist es. Das ist ein
edgy Isekai. Ich finde den Anfang schon gut, weil wir hatten es ja mit den Isekai immer, da kommt immer der Isekai-Truck, habe ich dir ja den Link geschickt, ne, dass die Truck-Lobby oder die LKW-Lobby da. Genau, dass die Probleme mit Isikais, weil die alle Leute
weil immer, weil in den Animes dieser kleine Lebensmittel-Truck dann ankommt und Leute überfährt.
Es ist so witzig. In dem Film oder der Serie ist es ja so, dass er jemanden wegschubbt und dann stirbt. Also, ja, weil also der Truck war nicht ansatzweise in Gefahr für diese. Du hast einfach nur aus Angst einen Herzinfarkt bekommen und bist gestorben.
Ja, genau.
Ja, okay, cool. Ja, zynisch. Kann man darüber lachen. Fand ich, ja, den finde ich eigentlich ganz nett. Das ist aber natürlich auch so ein Ding, den gucke ich abends, dann penne ich dabei ein und dann muss ich wieder 3 Folgen zurückspulen. Ja.
Ja, aber das ist so netter. Ja. Also das ist so netter. Da sage ich auch nicht viel gegen. Ich bin zwar immer noch nicht so der Freund von diesem ganzen edgy Bereich.
Ja, es gibt Situationen, wo ich mir denke, jo, witzig. Weil edgy kann ja auch ganz witzig verwendet werden, wie so ein.
Ja, natürlich, darauf war es bedacht, aber mittlerweile läuft es halt wirklich immer mehr in diese sexualisierte Richtung Minderjähriger und die werden halt immer und immer und immer jünger. Oh, ja. Und dann denke ich mir irgendwann so, weiß ich nicht, ob ich das kulturell auch noch vertreten kann mit Japan.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und selbst wenn die sagen, dass die sind ja in Wahrheit schon 1500 Jahre alt. Toll, da zeichnet die auch wie 1500 Jahre und nicht wie 12.
Diese sehr niedlichen Schwester. Es gibt ja immer diesen einen niedlichen Charakter, der trotzdem total auf den Hauptprotagonisten abfährt. Ja, na gut. Aber Konosuba kann man sich auf jeden Fall geben.
Genau. Ist aber auch ab 16, ne? Also der Edgy-Kram zieht den.
Wahrscheinlich, ne? Würde ich mal annehmen.
Crunchyroll, richtig. Okay. Ging, glaube ich, jetzt in die dritte Staffel, so weit bin ich nicht. Ich, wie gesagt, ich muss immer wieder von vorne anfangen.
Sehr gut. Dann sind wir durch. Ich muss mal gucken, wie es nächste Woche läuft. Ich muss ja auf mein Nerd-Event für mein Unternehmen, Freitag, Samstag, Sonntag. Da muss ich mal gucken. Ja, aber wir kriegen das irgendwie schon hin, ne?
Mein Bau ist auch gut im
Du baust, ich baue meine Nerven ab auf dem Event. Wir gucken. Gut.
Genau.
Danke, dass ihr aufgepasst habt. Denn wenn ihr jetzt immer noch da seid, dann könnt ihr mal auf unserer Webseite vorbeischauen. www.medienkneipe.de. Da findet ihr Social Media, alle Folgen und da könnt ihr uns erreichen. Und ansonsten lasst doch gerne eine nette Bewertung da. Das hilft unserem Podcast organisch weiter zu wachsen und viel mehr Leute davon zu überzeugen, doch mal bei uns reinzuschauen. Zack Snyder hat ja bereits zu uns gefunden. So.
Ja, immerhin einer.
Ja. Danke, dass ihr dran geblieben seid und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.